Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne, hier in unseren Räumen im Gemeindehaus. Und ich begrüße natürlich auch all diejenigen, die über den Stream uns zugeschaltet sind, zu Hause, vielleicht auch im Urlaub. Wir wünschen uns eine gute, gesegnete, wertvolle Zeit hier in diesem Gottesdienst. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn des Gottesdienstes wollen wir mit unserem anwesenden Gott reden. Wir nennen das Gebet. Und wem das möglich ist, der kann dazu aufstehen. Ich werde das stellvertretend für uns tun. Ja, Gott, unser Vater, Jesus und Heiliger Geist, wir feiern diesen Gottesdienst in deinem Namen. Du bist hier anwesend. In all dem, was geschieht, können wir dich erkennen. In den Liedern, Gebeten, in der Predigt, in der Begegnung mit unserem Nachbarn. Wir danken dir für diese Möglichkeit. Wir danken dir dafür, dass wir hier in Frieden und Freiheit zusammenkommen können, Gottesdienst zu feiern. Und wir bitten dich, dass du uns das Herz öffnest für all das, was du uns zu sagen und zu geben hast. Wir danken dir dafür, dass wir diese Möglichkeit, diese gegebene Gelegenheit haben, dass du ein so guter, persönlicher Gott bist, dass du hier zu uns kommst. Wo gibt es einen solchen Gott wie dich? Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wir wollen unseren Gottesdienst anfangen mit einem Loblied. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erde. Während des Liedes sammeln wir auch die Kollekte ein.
Dir Flügel bereitet.
Ich weiß nicht, ob jemand von euch heute Morgen schon den Losungstext gelesen hat für den heutigen Tag. Der Text steht in Psalm 32, und zwar der Vers 8. Der Herr spricht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ja, ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, sich verlaufen oder sich verfahren, in die Irre gehen, den Weg verfehlen, umkehren müssen, Zeit verlieren, Kräfte vergeuden, nicht ankommen. Das ist doch eine Sache, die möchte man gerne vermeiden. Das ist doch so unnötig. Und wie erstrebenswert und wie gut ist es, wenn man sich auf dem richtigen Weg befindet. Straßenkarten, Navigationsgeräte, Wander-, Fahrrad-Apps, die gehören ja heutzutage zu unserer Grundausstattung, um den Weg zu finden. Daneben für den nicht mobilen Bereich Lebensratgeber, Selbstfindungsratgeber, Beziehungsratgeber, Finanzratgeber, Ernährungsratgeber. Alles soll uns die richtige Wahl des richtigen Wegs ermöglichen. Und auch in der Apostelgeschichte wird der Begriff Weg mehrfach verwendet. Er wird dazu verwendet, um das Christentum als eine neue Lebensweise zu beschreiben. Gemeinschaft des Weges, so bezeichneten sich die frühen Jesus-Nachfolger häufig selbst. Gott zeigt uns den Weg. Das ist ja so ein besonders gängiger Ausdruck im christlichen Glauben. Gott zeigt uns schon den Weg. Aber die Frage ist, wie macht er das? Wenn wir diesen Vers 8 komplett lesen, dann hört es sich so an: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Es geht jetzt weiter. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und da kann man doch nur sagen, was haben wir für einen guten Herrn. Der treibt uns nicht an. Der schreit uns nicht von hinten an. Er brüllt uns nicht irgendwie seine Befehle zu. Er belehrt uns nicht so von oben herab. Nein, er wendet uns sein Gesicht zu. Von Angesicht zu Angesicht. Er begegnet uns auf Augenhöhe. Er sucht den Blick in unsere Augen. Er ist ein Gott, der uns sieht. Und er möchte unsere Augen öffnen. Und er wünscht sich, dass wir in seinen Augen lesen, was ihm gefällt, und dann seine Wege gehen. Gott zeigt mir den Weg. Das ist unser nächstes Lied.
gehst nur ganz mit ihm hin und meine Sorgen auf ihn weg, zeigt er mir den Weg. Gott zeigt mir den Weg, wenn ich nur ganz mit ihm gehe und meine Sorgen auf ihn weg, zeigt er mir den Weg. Gott zeigt mir den Weg.
We have to go on. There is no alternative. Das ist ein Satz der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Ich finde, dieser Satz vermittelt einem Ausweglosigkeit. Und Ausweglosigkeit, so würde ich das Gefühl, die Stimmung beschreiben, in die ich gerate, wenn ich auf meinem Smartphone meine Zeitungs-App öffne und durch die Artikel scrolle. Ich vermute mal, dass ich hier keinen erklären muss, auf welche Nachrichten sich diese Stimmung bezieht. Ganz besonders geht es mir natürlich bei den Themen Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit so. Da begegnet mir heute häufig dieser Satz: Es gibt keine Alternative. Und ich finde, das klingt nach Ausweglosigkeit. Und ich finde, dieses Wort Ausweglosigkeit ist wirklich ein ja, so treffendes deutsches Wort für ein so unangenehmes Gefühl. Ausweglos, das heißt, es gibt einen Weg, auf dem man unterwegs ist, aber es gibt keinen Ausweg, keinen Weg herunter. Wie wenn man auf der Autobahn entlangfahren würde, auf einer Autobahn, bei der alle Abfahrten, die gesperrt sind. Und immer wenn man denkt, ah, hier, 500 Meter, kann ich rechts runter, Abfahrt, Waffenstillstand, dann sieht man schon von Weitem die roten Balken über dem Schild, Ausfahrt gesperrt, kein Ausweg. Und ausweglos kann einem nicht nur die große Weltpolitik vorkommen, sondern auch manchmal das eigene Leben. Manchmal steckt man auch im eigenen Leben in wirklich verfahrenen Situationen. Aber auch da sind es häufig gerade Konflikte, ausweglose Konflikte, sei es in der Familie oder am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, aus denen man keinen Ausweg sieht. Und darum soll es heute gehen, um einen Ausweg. Das wünscht man sich manchmal, dass es so etwas gibt wie einen Ausweg, dass man von dem bisherigen Weg, aus der bisherigen Situation irgendwie herauskommt, dass sich ein neuer Weg zeigt. Ein Weg in eine andere, in eine bessere Zukunft. Und unser heutiger Predigttext, in dem geht es ganz viel ums Laufen, da geht es ganz viel ums Gehen und in dem geht es auch um genau solche Auswege. Und es geht um Auswege aus der vielleicht verfahrensten Situation überhaupt. Es geht um Auswege aus Kriegen, es geht um Auswege aus der Gewalt und es geht um Auswege aus dem ausweglosen Weiterkämpfen. Kurzum, es geht um Wege, um Auswege zum Frieden. Der heutige Predigttext steht in Jesaja im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn wird fest sein, der höchste Gipfel der Berge. Und er wird höher sein als die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden kommen. Und sie werden sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns seine Wege lehren und wir werden auf seinem Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird sprechen, Recht sprechen zwischen den Nationen und vielen Völkern wird er zum Recht verhelfen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Redmessern. Keine Nation wird mehr das Schwert gegen eine andere erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, komm, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Das ist eine ganz große Vision, ein ganz großes Bild, das in diesem Text auftaucht. Man könnte sagen, es ist eine Vision so großartig, die ist fast zu groß für nur einen Propheten. Und das hat sich Gott auch gedacht. Deswegen gibt es diese Vision zweimal im Alten Testament. Nicht nur vom Propheten Jesaja, sondern auch vom Propheten Micha. Ich weiß, wahrscheinlich kann hier fast keiner Hebräisch, ist aber auch nicht schlimm, weil wenn ihr rechts oben anfangt, Hebräisch liest man von rechts nach links, wenn ihr rechts oben anfangt, Wilhaja, und weiter guckt und euch nur diese Zeichen anschaut, dann seht ihr Jesaja 2,2, das ist dieser Anfang, und in den letzten Tagen. Und auf der anderen Seite seht ihr Micha, die sind fast identisch. Ja, das ist doch krass. Ja? Es gibt diese Vision, gibt es zweimal im Alten Testament. Ihr könnt überlegen, wie viele Texte solcher Art es gibt. Die Frage bei so einer großen Vision ist natürlich, wann passiert das denn alles, ja, was in dieser Vision beschrieben wird? Wann findet das denn alles statt? Und das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil schon der Anfang des Textes, am Ende der Tage wird es geschehen, das lässt sich unterschiedlich übersetzen. Man kann übersetzen am Ende der Tage, man könnte aber auch sagen, in den letzten Tagen wird diese Vision stattfinden. Man kann aber auch sagen, in den kommenden Tagen oder in fernen Tagen oder was ich am schönsten finde, man kann auch übersetzen, auf der Rückseite der Tage wird das alles geschehen. Praktisch versteckt hinter sozusagen den Tagen, wie sie uns begegnen, die haben eine Rückseite, wo das passieren kann. Ich weiß, also es ist nicht leicht zu sagen, wann wird das passieren, aber es geht auf jeden Fall, das können wir festhalten, es geht auf jeden Fall um eine Zukunft. Auch wenn das vielleicht eine Zukunft ist, die man sich nicht im Kalender anstreichen kann. Es geht um eine Zukunft, die sich ganz krass von unserer Gegenwart unterscheidet. Aber mit dieser Vision wollen die Propheten im Alten Testament eine Perspektive eröffnen. Die Tage, die wir heute erleben, das sind noch nicht die letzten Tage. Das sind nicht die letztgültigen Tage. Das sind nicht die Tage, die alles bestimmen. Es gibt eine Zukunft und diese Zukunft bestimmt unsere Gegenwart. Ja, das heißt, alttestamentlich über Zeit nachzudenken, wir denken von der Zukunft in die Gegenwart. Gott ist ein Gott der Zukunft und Gottes Zukunft bestimmt unsere Gegenwart. Darum geht es. Diese Vision lädt uns ein, unsere Gegenwart von der Zukunft Gottes her zu denken. Und in dieser Vision begegnen uns eben Auswege. Es begegnen uns die Wege Gottes, die uns vielleicht auch Auswege sein können in der ausweglosen Gegenwart, in der wir manchmal stecken. Und ich finde, weil diese Vision so groß ist, so großartig, muss man sie sich mal genau anschauen und wirklich auf der Zunge zergehen lassen und Schritt für Schritt abgehen. Kommt ihr mit? Wir fangen an. Ein Berg steigt auf. Die Vision Jesajas beginnt mit einem Aufstieg, ja, mit einer Erhebung. Aufsteigen tut aber kein Fußballverein, sondern aufsteigen tut in dieser Vision ein Berg. Ja. Ein Berg schießt in die Höhe, wächst in die Höhe. Ein Berg erhebt sich. Und der Berg, der hier gemeint ist, ist der Berg Zion in Jerusalem, auf dem der Tempel Gottes stand. Es geht also um den Aufstieg eines Tempelberges, könnte man sagen. Im Alten Testament ist der Tempelberg, der Berg, wo der Ort, wo Gottes Tempel steht, das ist der Ort, an dem man Gott begegnen kann. Das ist der Ort, an dem man in die Gegenwart des lebendigen Gottes treten kann. Und das Interessante ist, wenn man die Landschaft in Jerusalem kennt, weiß man, dass bis heute der Berg Zion nicht mal höher ist als die umliegenden Hügel. Ja. Also das Lustige ist, plötzlich steigt aber dieser Berg auf. Dieser Tempelberg schießt in die Höhe und überragt alle anderen Berge. Warum? Jetzt kann man ihn von Weitem sehen. Der Ort, an dem man Gott begegnen kann, ist jetzt gut sichtbar. Der sticht einen ins Auge auf einmal. Selbst in den tiefsten Niederungen der Bosheit und von jedem Gipfel der Ungerechtigkeit und selbst vom Meer der Tränen aus, überall kann man ihn jetzt sehen, den Tempelberg, den erhobenen Berg, an dem man Gott begegnen kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr schaut euch um in der Gegend und plötzlich schießt etwas in die Höhe, lenkt eure Aufmerksamkeit auf euch. Solche Aha-Erlebnisse, das ist wie wenn man lange auf so ein Rätsel starrt und plötzlich macht's Klick und man sieht plötzlich die Lösung. So kann man sich das vorstellen. So schießt dieser Tempelberg in die Höhe. Und das ist das Erste, was es braucht. Das ist das Erste, was es braucht, wenn man einen Ausweg finden will. Ein Ausweg braucht Ausblick, braucht Aussicht. Weil ausweglose Situationen sind ja auch aussichtslose Situationen. Situationen, in denen man nicht sieht, wie es weitergeht. Eine Aussicht wird uns in diesem Text geboten, ein Ausblick auf etwas ganz Neues, auf ein neues Ziel. Es zeichnet sich ein neuer Weg ab. Und genau so eröffnet Gott seine Auswege. So kann man Auswege in verfahrenen Situationen finden. So kann der Weg aus endlosen und ausweglosen Konflikten beginnen, mit einem plötzlichen Ausblick auf eine völlig neue Möglichkeit. Eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Aber dieser neue Ausblick, das ist nur der Anfang. Gott zeigt einen Ausweg, er lässt einen neuen Ausweg erscheinen, aber den muss man jetzt auch beschreiten. Den muss man jetzt auch beschreiten, diesen Ausweg. Und der Ausweg Gottes, das kann man sich bei einem Berg vorstellen, der höher ist als alle anderen Berge, das ist kein gemächlicher Weg. Ja? Der Ausweg Gottes führt auf einen Berg, das muss man ernst nehmen, auf einen hohen Berg, auf den höchsten Berg. Man könnte sagen, der Ausweg Gottes führt zum Gipfel dieser Welt, zum Frieden. Denn es gibt keinen Ort auf der Erde, der den Himmel so nahe kommt, wie ein Ort, an dem echter göttlicher Frieden herrscht. Der Tempelberg wird zu einem Friedensberg. Die strömenden Völker. Im Bibeltext sehen alle Völker und Nationen diesen emporgestiegenen Tempelberg und sie gehen los. Ja, sie strömen zum Tempelberg und sie strömen den Berg hinauf. Ein Strom von Menschen fließt den Berg Gottes hinauf. Hat man je sowas gesehen? Ein Strom? Ein Fluss, der aufwärts fließt? So geht es doch nicht zu in dieser Welt. Alles, was fließt, fließt bergab. Darum sagen wir das auch immer. Alles geht den Bach runter. Und damit meinen wir nicht nur die physikalische Schwerkraft, ja, dass Wasser halt runterfließt, sondern wir meinen damit den Eindruck, dass es doch so scheint, als würde irgendwie es auch eine Schwerkraft in der Geschichte geben, als würde alles immer schlimmer werden, den Bach runtergehen. Die Kriege und Konflikte, der Hass und die Ungerechtigkeit und die Gewalt, alles geht den Bach runter, wie von einer unüberwindbaren Schwerkraft gezogen. Aber wo Gott einen Ausweg bietet, da dreht sich die Flussrichtung der Geschichte um, die Fließrichtung. Da geht es plötzlich bergauf. Da fließt man so unbeschwert, wie normalerweise ein Bach den Berg runterfließt, da fließt man so unbeschwert plötzlich einen Berg hinauf. Das sind Auswege Gottes. Da ändert sich die Fließrichtung deines Lebens. Da strömen Menschen befreit von den Schwerkräften dieser Welt nach oben. Kommt, lasst uns hinaufgehen. Könnt ihr es hören? Könnt ihr es murmeln und rauschen hören? Hört ihr diesen Menschenstrom murmeln und rauschen? Die Völker und Nationen, die gerade noch haben, die Waffen sprechen lassen, fangen jetzt an, miteinander zu reden. Sie sagen zueinander, lasst uns hinaufgehen. Denn dieser Berg scheint irgendwie interessant zu sein. Ja? Oh, ich habe mich verklickt. Ja, hier sind wir. Jetzt wisst ihr, es kommen noch zwei Punkte. Genau. Also wir sind noch beim lasst uns hinaufgehen. Also der Berg scheint interessant zu sein, die Völker wollen hinaufgehen. Und man kann sich fragen, stell dir vor, es ist Krieg. Und plötzlich brechen alle auf zum Gipfel der Gottesbegegnung. Und die Frage an uns ist, ob wir mitkommen. Wege lernen unterwegs mit Gott. Die Völker und Nationen ziehen los. Sie strömen den Berg hinauf. Und was wollen sie dort oben auf dem Berg machen? Sie kommen, um etwas zu lernen. Aber lernen wollen sie nicht irgendwelche Informationen oder Inhalte, sondern sie haben ein ganz eigenartiges Lernziel. Sie wollen Wege lernen. Lernen wollen sie Wege und sie wollen lernen, wie man auf Gottes Wegen geht. Gott, der Herr, wird uns seine Wege lehren und wir werden auf seinen Wegen gehen. Gottes Ausweg, der führt gar nicht an ein Ende, sondern Gottes Ausweg ist der Anfang für neue Wege. Darum geht es bei Gottes Auswegen. Die führen einen in Situationen, in denen man ganz neue Wege entdecken kann. Bei Gott angekommen wird auch überhaupt nicht stehen geblieben. Jetzt beginnt eigentlich erst was. Jetzt werden Wege gelehrt und Wege gelernt. Zu diesen neuen Wegen führt der Ausweg Gottes. Der Frieden, über den diese Vision Jesaja spricht, hat mit Stillstand nichts zu tun, sondern mit Wegen. mit Gottes Wegen. Und wie lernt man einen Weg? Indem man sich vielleicht auf einer Karte oder auf Google Maps mal anguckt, wie die Route verläuft? Nein, einen Weg kann man nur lernen, indem man ihn geht, indem man auf ihm unterwegs ist. Und so ist es auch bei den Wegen Gottes. Diese neuen Wege Gottes kann man nur lernen, indem man geht. Man kann sie nicht im Sitzen lernen, nicht mal, wenn man in der Gemeinde sitzt. Und das ist das Wunderbare der Wege Gottes. Es sind Wege, auf denen Gott selbst unterwegs ist. Auf den Wegen Gottes lernt man Gott selbst kennen. Bei Gott angekommen ist man genau dann, wenn man anfängt, mit Gott unterwegs zu sein. Ankommen bei Gott heißt losgehen mit Gott. Der Weg ist bei Gott wirklich das Ziel. Und das haben die Völker und Nationen verstanden. Sie gehen hinauf zum Tempelberg, zum Friedensberg, nicht um stehen zu bleiben, sondern um neue Wege, Gottes Wege zu lernen. Neue Wege lernen und Gottes Wege lernen, unterwegs sein mit Gott, das ist die beste aller möglichen Zukünfte, die es gibt. Das ist der Ausweg aus ausweglos verfahrenen Weltsituationen. Und darum ging es ja auch dem auch von Jesaja verheißenen Friedensfürsten, dem Sohn Gottes Jesus Christus. Weil was tut dieser Friedensfürst, als er in die Welt kommt? Er ruft Menschen auf. Das sind die ersten Worte im Markus-Evangelium, die Jesus spricht. Kommt hinter mir her. Dieser Friedensfürst, von dem das Neue Testament spricht, der macht das genauso. Der lehrt Menschen die Wege Gottes, der ist mit Menschen auf Wegen unterwegs. Und dieser Friedensfürst sagt deswegen völlig zu Recht von sich selbst, ich bin der Weg. Wer mit diesem Jesus Christus unterwegs ist, der lernt Gott selbst kennen. Man kann auch sagen, dieser Friedefürst ist der Ausweg Gottes. Gott ist ein Gott der Wege. Er ist selbst ein Gott, der unterwegs ist und genau deswegen ist er auch ein Gott des Friedens. Weil Frieden eben nicht Stillstand ist, sondern Frieden ist eine Bewegung. Frieden ist ein Weg, der selbst das Ziel ist. Und genau das haben die Völker und Nationen begriffen. Seht da einen Ausweg. Lasst uns die Kriegspfade verlassen und anfangen, auf den Wegen des Friedens zu gehen. Gerechter Friede, Gott zwischen uns. Die Nationen und Völker sind auf den Tempelberg angekommen, um die Wege Gottes zu lernen. Und Gott beginnt sofort damit und lehrt sie seine wichtigste Lektion. Die wichtigste Lektion, die diese blutrünstigen und massenmordenden Völker, die nun mal da oben sind, zu lernen haben. Die Gerechtigkeit. Gott richtet zwischen den Nationen und auf dieses Zwischen kommt alles an. Gott steht nicht auf dieser oder jener Seite, auf dieser Seite der Kriegspartei oder auf jener, sondern Gott steht zwischen ihnen. Der Weg der Gerechtigkeit Gottes führt zwischen den Kriegsparteien hindurch. Gott steht auf keiner Seite, sondern dazwischen und trotzdem ist er nicht neutral. Es wird nämlich hinzugefügt, dass Gott vielen Völkern zu ihrem Recht verhält. Ist auch wieder zweideutig, wenn man es übersetzt. Man kann auch übersetzen, dass Gott viele große Völker zurechtweist. Ja? Also den Kleinen hilft er zurecht und die Großen werden zurechtgewiesen. Gott ist nicht parteiisch, aber er ist gerecht. Gott zeigt auf, wo wir als Menschen und Nationen und als Staaten das Recht brechen und Unrecht tun. Gott geht seinen gerechten Weg zwischen den Ungerechtigkeiten der Menschen hindurch. Gott steht oder besser er geht zwischen uns. Und das ist ein wirklich völlig neuer Weg. In unseren heutigen Tagen steht zwischen den Nationen, den Staaten, den Kriegsparteien, vielleicht auch zwischen uns und zwischen mir und meinem Nächsten, wenn ich mit ihm streite, da steht meistens ein Abgrund. Ein Abgrund aus Hass oder Unrecht und Gewalt. Und es scheint eben völlig auswegslos, dass man irgendwie von Seite A auf Seite B rübergehen kann. Dass der Abgrund irgendwie zu überwinden ist, weil in dem Abgrund liegen schon zu viele Tote drin und da sind schon zu viele Verletzungen. Und das Geheimnisvolle an Gott ist, dass er genau dazwischen, zwischen den Kriegsparteien, seinen Weg bahnt. Zwischen den Kriegsparteien bahnt Gott seinen Weg, seinen gerechten Weg, und er führt aus dem ausweglosen Abgrund des Krieges heraus. Und jetzt wird's richtig krass, weil jetzt geschieht es. Und im Text erklingen die berühmten Worte, die ihr hoffentlich kennt. Worte, die in dieser Welt schon so weit gekommen sind. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Ihr kennt vielleicht diese Worte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Skulptur kennt. Ja, die steht vor dem UN-Hauptgebäude. Erschaffen wurde sie von Evgeny Vucetic und sie war ein Geschenk der Sowjetunion. In eine Skulptur gegossene biblische Worte haben es bis vor das UN-Hauptgebäude geschafft. Ist das zu fassen? Wäre das zu fassen? Die Menschen nehmen Gottes Ausweg an. Sie folgen Gott auf seinen Weg der Gerechtigkeit und dieser Weg verwandelt ihr Wandeln. Er verändert ihr Gehen. Er verändert das Unterwegssein. Die Menschen beginnen auf den Wegen Gottes zu wandeln und tatsächlich ändert sich etwas. Die Menschen fangen an, Frieden zu schmieden. Dasselbe Eisen, aus dem das Schwert bestand, mit dem man die Wunden geschlagen hat in den Körper seines Gegners, aus demselben Eisen werden jetzt Pflugscharen, also der Teil des Pfluges, mit dem man den Boden umgraben kann, wenn man etwas Neues pflanzen will. Die Menschen schmieden Frieden. Das zeigt auch, Friede ist eine krasse Sache. Die wird nämlich nicht herbeigestreichelt oder so. Der Friede wird geschlagen. Der wird herausgeschlagen aus dem Krieg. Genauso wie wenn man eine Straße durch einen Berg hauen würde. Ich kann auch einfach sagen, die Gerechtigkeit Gottes ist der Hammer. Und dann kommt der letzte Satz, der eigentlich zu groß ist, um ihn zu lesen oder auszusprechen. Kein Volk wird mehr das Schwert erheben gegen ein anderes. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Der Ausweg Gottes ist eine Einbahnstraße. Auf dem Weg Gottes, wenn man den betritt, mit jedem Schritt löscht der eigene Fuß einen anderen Weg aus. Wenn man einmal mit diesem Gott unterwegs ist und auf seinen Friedensweg gefolgt ist, dann kann man gar nicht mehr zurückfinden zu den Kriegspfaden. Der Ausweg ist geglückt in der Vision Jesajas. Die Wege Gottes sind beschritten. Die ganze Welt wird zu einer großen Weggemeinschaft auf den Friedenswegen Gottes. Doch hier endet auch die Vision Jesajas. Hier endet der Ausblick auf einen Ausweg. Die Vision des erhöhten Tempelberges, der zum Friedensberg wird. Hier endet die Vision von den strömenden Nationen und Völkern, die kommen, um die Wege Gottes zu lernen. Hier endet die Vision der Gerechtigkeit Gottes, die zwischen die Kriegsparteien tritt. Die Vision eines verwandelten Wandels. Die Vision eines aus Kriegsgeräten geschmiedeten Friedens, in dem die Wege des Krieges verlernt werden. Es ist eine großartige Vision, aber eine Vision. Und ein alter Bundeskanzler hat mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Ich finde, gerade heute klingt diese Vision des Propheten Jesaja wie ein bisschen, ein kleines Stück biblische Friedensträumerei. Vielleicht hält man es statt mit dieser hebräischen Friedensvision besser mit dem realistischen Blick der Römer. Sie vis pacem parabellum. Wer den Frieden sucht, der rüstet zum Krieg. Pax Romana ist das Stichwort. Römischer Frieden und nicht Shalom Christi. Jetzt müssen halt erstmal die Waffen sprechen, bevor man wieder die Friedenspropheten hört. Als ob uns so eine Vision weiterhilft. Pläne braucht es und die muss man schmieden. Jetzt vielleicht im letzten Sommer, den wir im Frieden erleben. Das ist mir durch den Kopf gegangen und die Vision verblasste beim Blick in die Gegenwart. Und ich habe auch keinen Ausweg gesehen. Ich saß da, habe auf meinen Rechner geguckt und habe keinen Ausweg gesehen, wie ich diese Predigt beenden soll. Denn mir ist beim besten Willen kein Ausweg eingefallen, wie ich diese Vision Jesajas zu uns heute hier in die Gegenwart hole. Denn ich weiß ja auch keinen Ausweg für die laufenden und vielleicht beginnenden Kriege. Und mich hat wieder die Ausweglosigkeit überfallen. Ich saß da und stierte stundenlang die Friedensvision Jesajas an und ich habe nichts gesehen, keinen Ausweg. Und während ich da so da saß und brütete, hat mich irgendwann ein Satz getroffen. Ein Satz, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dann war plötzlich der Moment da. Ich habe gedacht, ja, wohin sind denn die Nationen und Völker in der Vision Jesajas unterwegs? Die laufen zum Tempelberg. Die laufen zum Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und ich dachte, ja, vielleicht sind wir jetzt nicht der Tempel auf dem Berg Zion und auch kein Tempelberg, vielleicht sind wir aber ein Friedenshügel. Und vielleicht wissen wir die Auswege nicht, aber wir kennen den, der die Auswege kennt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das musste ich mir immer wieder, ging mir immer wieder durch den Kopf. Und plötzlich ist vor meinen Augen ein Bild entstanden. Ich könnte sagen, ich hatte eine kleine Vision. Wollt ihr sie hören? In den kommenden Tagen wird es geschehen. Da erhebt sich ein neuer Friedensort in Dortmund. Und er wird höher stehen als der Deusenberg und die Deponie in Krevel. Und viele Menschen werden zu ihm strömen, aus Ewig, vom Borsigplatz, aus Lindenhorst und Holthausen, aus Derne, aus Asseln, aus Prackeln und Wambel, aus Applerbeck, aus Sölde, Süburg und Hörde, aus Hombruch und Barup. Und sie werden sagen, kommt, lasst uns zum Gottesdienst in der FEG am Hellweg gehen, dass Gott uns dort seine Wege lehre und wir lernen, auf seinen Wegen zu wandeln. Und Gott wird zwischen ihnen Gerechtigkeit schaffen und ihre Wege neu ausrichten. Und dann werden sie ihre Smartphones weglegen und sich in die Augen sehen. Und sie werden ihre Hasskommentare umschreiben in Friedensgrüße. Sie werden das Fluchen lassen und das Segnen lernen. Denn sie werden unterwegs sein mit dem Friedensfürsten, mit Jesus Christus, der ohne Schwert in der Hand die Welt mit Gott versöhnte und der heute und hier in dieser Gegenwart sein Friedensreich aufrichtet. Kommt, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen.
Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Ein recht altes Lied, aber es passt exakt zu dem Text und ich fände es schön, wenn es uns möglich ist, dass wir dazu aufstehen.
Hause Gottes heißt uns gehen.
Wohin sonst sollten wir auch hingehen und wo auf der Welt könnten wir Glück finden, noch angesichts der Situation, die wir haben? Und niemand, kein Mensch kann uns das geben, was wir benötigen, auch um Frieden zu haben. Sein Name ist höher als alle Namen.
Seines Friedens.
Und Herr, du bist der Friedefürst. Das haben wir dir gerade zugesungen. Du bist der Friedefürst. Du hast Wege des Friedens bereitet für uns und für die gesamte Welt. Du bist gekommen, um Frieden zu stiften mit uns Menschen. Und diese Wege dürfen wir mit dir gehen, die du vorbereitet hast und die du uns jetzt führst. Und Herr, es ist einfach gut zu wissen, dass der Friede von dir kommt, Herr, und darauf vertrauen wir. Und gut, dass wir dich ansprechen dürfen. Wir dürfen mit dir reden, Herr. Wir dürfen das, was uns bewegt, das, was uns belastet, dürfen wir dir bringen. Wir dürfen mit dir sprechen, wir dürfen dich bitten, auch um Frieden.
Du Gott des Friedens. Wir kommen vor dich und wir bitten dich. Zeige uns deine Wege, lass uns wandeln auf deinen Friedenspfaden.
Vater im Himmel, wir bitten dich für die Mächtigen dieser Welt, für die, die entscheiden können und entscheiden müssen. Mach du sie weise. Lass sie Auswege suchen und finden aus Krieg und Gewalt. Wir bitten dich für die Opfer von Kriegen und Konflikten, für die vielen, die getötet werden und für die vielen, die geliebte Menschen verlieren. Herr, schenke du ihnen Trost und sei du ihr Beistand.
Herr Jesus Christus, Friedefürst, bewahre uns davor, stumpf zu werden gegen das Leid und gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt. Zeige uns deine Wege, zeige uns deine Auswege, wo wir nicht mehr weiter wissen. Schenke uns Kraft, für deinen gerechten Frieden einzustehen, den du verheißt.
Heiliger Geist, du, dessen Frucht der Friede ist, wir bitten dich für die Gemeinschaft der Glaubenden, für unsere Schwestern und Brüder in den Kriegsgebieten, für die, die fliehen müssen, für die, die verfolgt werden. Sei du bei ihnen, sei du mit ihnen und bewahre du sie um deines Namens willen. Wir bitten dich für Dortmund und für uns hier in Dortmund. Lass unsere Gemeinde ein Ort des Friedens werden, zu dem Menschen strömen, wo sie dich finden und deinen Frieden erleben. Sende uns in diese Stadt, in ihre Straßen und Viertel. Lass du uns den Frieden suchen, ihm nachjagen. Mach uns zu Zeugen deines Friedensreiches, das jetzt schon anbricht und das du vollenden wirst in Ewigkeit.
Dreieiner Gott, stärke unseren Glauben, öffne uns die Augen für deine Gegenwart und lass uns wandeln in deinem Licht. Wir beten gemeinsam das Vaterunser.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Bitte nehmt wieder Platz, wir singen noch ein Lied.
Diese Straße, diese Wege gehören dir, diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir, diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir berufen, zu tun, was du von uns willst, die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. diese Straßen, diese Wege gehören dir. Diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir. Diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir berufen, zu tun, was du von uns willst. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind. Wenn alle Völker vor dir stehen und alle Augen auf dich sehen, gehört die Ehre dir allein, gehört die Ehre dir allein. Wenn alle Völker vor dir stehen und alle Augen auf dich sehen, gehört die Ehre dir allein, gehört die Ehre dir allein. Wenn alle Völker vor dir stehen und alle Augen auf dich sehen, gehört die Ehre dir allein. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind.
Ende des Gottesdienstes noch einige Bekanntmachungen. Am Donnerstag, 7. August um 15 Uhr findet der Seniorenbibelkreis für alle Eltern und alle jüngeren Senioren statt um 15 Uhr und es wird Abendmahl gefeiert. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte erinnern an den 24.08.25. dieses Jahr natürlich, Einschulungs- und Segnungsgottesdienst. Ganz besonders sollen in diesem Gottesdienst die Kinder gesegnet werden, die dieses Jahr in die Schule kommen, also in die erste Klasse. Und wir wollen ihnen alles Gute und Gott mit auf diesen Weg geben. Und damit alles gut geplant werden kann, meldet bitte die Kinder, die gesegnet werden sollen und in diesem Jahr in die Schule kommen, bitte bei unserem Pastor Lasse Eggers an. Ich weise auch gerne darauf hin, dass es nach dem Gottesdienst noch Angebote gibt, 3 Stück insgesamt, Kaffee, Gebäck und Gespräche. Bleibt noch etwas in Atmosphäre, lockere Atmosphäre zusammen, pflegt den Kontakt miteinander. Ein zweites Angebot, wer den Eindruck hat, er möchte mit jemandem zusammen beten, mit Gott reden, und er möchte das nicht alleine tun oder jemanden für sich beten lassen, der kann das hier vorne links von mir hinter dem Paravent gut und auch diskret machen. Mitarbeiter des Gebetsteams stehen hier bereit. Und wer den Eindruck oder den Wunsch hat, ein bestimmtes Thema intensiver zu besprechen oder einen Termin zu vereinbaren, am Tisch hinten rechts von mir an der Tür, da steht ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin des Seelsorgeteams zum Reden oder zum Termin verabreden zur Verfügung. Ja, und bevor unser Pastor Lukas Haug uns den Segen Gottes zusprechen wird, hat er auch noch eine Mitteilung.
Genau. Ich habe heute schon von sehr vielen Bergen gesprochen und ich weise deswegen gerne auf einen weiteren kulinarischen Gipfelmoment hin, den es in der Gemeinde hier geben wird. Wir wollen einen Willkommens... Oh, Entschuldigung. Können wir zurück? Wir wollen einen Willkommensbrunch in der Gemeinde veranstalten. Das heißt, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder noch nicht so lange in diese Gemeinde gehst und denkst, du wirst diese Gemeinde noch kennenlernen, kannst du dich gerne bei mir oder auch bei Monika, entweder jetzt gleich nach dem Gottesdienst oder per Mail anmelden. Der Willkommensbrunch wird am 27.09. um 27.09. sein, um 11 Uhr hier im Gemeindehaus. Es wird für dich ein Brunch vorbereitet. Es werden Leute da sein, ich auch. Und ja, es ist die Gelegenheit, uns als Gemeinde ein bisschen kennenzulernen, was es hier so für Angebote und für Menschen gibt. Kommt gerne vorbei. Und für alle, die jetzt schon länger da sind und sich denken, ah, für mich hat es keinen Brunch gegeben, als ich hier neu war. Ihr könnt gerne mithelfen und den Brunch vorbereiten. Ich habe dazu schon mal eine Mail rumgeschrieben. Bitte meldet euch und macht mit und bereitet vor. Genau, das war die letzte Ansage. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen und ich spreche uns den Segen Gottes zu. Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.